mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei den Waffeln einer Frau. Heute habe ich einen Gast im Gepäck, der ist mir so vertraut, dass ich mich zu Beginn des Gesprächs gefragt habe, ob es überhaupt zulässig ist, ihn zu interviewen, weil ich weiß ja schon alles über ihn, aber ihr eben noch nicht. Und deswegen bin ich froh, dass er trotzdem hier war. Hubertus Meyer-Burkhardt, mein lieber Kollege der NDR Talkshow. Clemens,
habt ihr jetzt mal ganz ehrlich gefragt, sonst im Umfeld eurer Sendung Zeit, euch mal so lange zu unterhalten?
Nee, also selten, dass wir eine Stunde haben, aber wir versuchen immer uns so unsere Nischen so zu gönnen, ja, und dann manchmal stehen wir dann noch im Gang rum vor der Garderobe oder wir unterhalten uns in der Maske, aber da sind dann auch immer Leute dabei und ich finde, es gibt und das soll wirklich Lust machen auf dieses wunderbare Gespräch mit Hubertus, ganz wenig Menschen, mit denen man Gehaltvolles so leicht und Leichtes so gehaltvoll besprechen kann wie mit ihm. Ja. In Hubertus Leben hat alles eine gewisse, wie soll ich sagen, es erhält Bedeutung, wenn er darüber spricht, finde ich, und ganz viele Sachen, die er sagt, nehme ich mir so mit als kleine Lebensweisheiten, obwohl ich es eigentlich hasse, Lebensweisheiten mir irgendwo aufzuschnappen. Jetzt geht's los, mein Gespräch mit den Waffeln einer Frau, heute mit Hubertus Meyer-Burkhardt. Ladies and Gentlemen, für mich heute eine völlig neue Erfahrung, denn ich spreche mit einem Mann, den ich sehr gut kenne. Allerdings sehe ich heute anders als sonst nur seinen Kopf. Sonst habe ich auch noch die Freude, seine Strümpfe, seine Hose und sein immer gut gebügeltes Jackett zu sehen. Vor mir sitzt per Skype Hubertus Meyer-Burkhardt.
Ich freue mich. Es ist mir eine Freude, eine Ehre. Ich möchte sagen, wenn der Tag so weitergeht, wie er nun beginnt, kann es nur einer der besten Tage meines gesamten Lebens werden.
Jetzt habe ich Druck. Ich frage mich nämlich, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, du führst ja auch viele Interviews. Ich frage mich immer, redet man mit jemandem, dem man so vertraut ist oder über den man so viel weiß, den man so gut kennt, redet man mit dem besser oder ist es tendenziell manchmal fast schwieriger, weil man bei allem denkt, ja, weiß ich ja schon, brauche ich nicht zu fragen.
Ich glaube, die Herausforderung ist, die wir jetzt meisterlich bestehen müssen, dass sich niemand ausgeschlossen fühlt und er das Gefühl hat, er ist bei einem privaten Gespräch, da stören wir besser nicht. Wir sollten, glaube ich, einen bunten Strauß dritter Themen wählen. Also, das liegt in deiner Hand, aber...
ja, also es darf nicht zu sehr, aber trotzdem, Hubertus, da muss ich dir jetzt leider dagegen reden, werden wir vornehmlich über dich reden. Also wir werden nicht über Dritte sprechen, wir können auch mal natürlich über mich sprechen, über meinen Körper, aber hauptsächlich bist du heute im Fokus. Das sieht das Konzept meiner Show so vor.
Ich finde, zwischen deinem Körper und mir ist eigentlich gar nicht so eine große Trennschärfe.
Ich wollte unser Gespräch wie folgt beginnen. Ich habe mir das natürlich überlegt, weil so also mit jemandem wie dir, weißt du, habe ich natürlich auch ein bisschen Druck. Du bist für mich die Verkörperung des Intellektuellen. Auch jetzt, wo ich dich besser kenne, rücke ich von dieser Meinung nicht ab, weil ich weiß noch früher, warst du für mich der Indikator für eine gute Veranstaltung. Wenn ich irgendwo hinging zum Moderieren oder auch als Gast mal und du warst da, dann dachte ich mir immer, der Meyer-Burkhardt ist da, dann muss das ja eine gute Sache sein. Und deswegen habe ich mir zum Einstieg so Folgendes überlegt, wohin bist du zuletzt gereist und was hat dir daran besonders gut gefallen, weil ich weiß, dass du jede deiner Reisen liebst.
Also ich bin zuletzt gewesen im Februar noch, kurz vor dem Lockdown in Thailand und zwar erst in Bangkok und dann in Koh Samui. Und ich bin aber, wie du weißt, aber vielleicht viele Zuhörerinnen und Zuhörer des Barbara-Podcasts nicht wissen, ich bin sozusagen das personifizierte Fernweh. Also Wilhelm Busch, Schönes ist auch anderswo und hier bin ich sowieso. Und ich war in Thailand und habe meiner Frau, Dorothee, die du ja kennst und magst, ein bisschen die asiatische Welt näher gebracht, weil die war tatsächlich, obwohl sie viel gereist ist, vorher nie wirklich in Asien. Und ich war mit ihr bereits in Hongkong, jetzt in Bangkok und ich würde wahnsinnig gerne nach Taipeh, nach Taiwan. Ich habe so eine schwer zu erklärende Anziehungskraft geht von Asien aus auf mich.
Das ist lustig, weil ehrlich gesagt, ich hätte dich jetzt überhaupt nicht so mit Asien in Verbindung gebracht. Ich hätte dich eher mit anderen etwas näherliegenden Zielen auch in Verbindung gebracht. Was interessiert dich denn so an der asiatischen Lebensart?
Dass es ein völlig anderes Denken ist als bei uns. Dass sie wahnsinnig langfristig denken. Man kann ja in Asien auch nicht in einen Topf werfen. Also die Inder, wo ich auch oft war, sind völlig anders als die Vietnamesen und so weiter. Aber generell ist es eine völlig andere Denkstruktur, als die wir hier haben. Und ich beschäftige mich gerade ein bisschen mit der chinesischen Kultur. Also rein privat, hat gar keinen wirklichen Hintergrund. Keinen beruflichen Hintergrund, und ich finde einfach unglaublich faszinierend, wie die langsam die Weltherrschaft in der Wirtschaft übernehmen, indem sie einfach über Generationen denken. Und das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen für diesen doch eher auch heiteren Podcast, aber es ist etwas, was mich sehr fasziniert, weil es eben so anders ist.
Aber trotzdem kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass du in so einem Luxusresort morgens da in Schlappen und einer kurzen Hose am Buffet stehst und sagst, ist das Fisch, wo sie beistehen? Darf ich mal? Suchst du dann tatsächlich das Luxusresort, wo du dann morgens im Pool so ein bisschen liegst und dir ein Schirmchen-Drink servieren lässt? Oder gehst du dann auf eigene Faust los?
Beides. Also das Luxusresort, ich will die kurze Hose weglassen, aber bei einem Mann meines Alters, ich bin auch dankbar, dass du vorhin von Strümpfen sprachst und nicht von Socken. Ja. Ein Mann des Alters trägt einfach kein blankes Bein mehr. Nein, ich bin beides. Also ich kann wahnsinnig Luxushotels genießen. Ich kann es wahnsinnig genießen. Und ich habe auch überhaupt gar kein schlechtes Gewissen. Und ich finde es einfach schön. Und dann allerdings wiederum kann ich Stunden und auch teilweise tagelang durch die engsten Gassen von Bangkok oder Hongkong oder auch, ich war ja eine Weile in Kalkutta, durch Kalkutta gehen, und finde es einfach nur das auch faszinierend, was die meisten Menschen, die mich dann begleiten, gelegentlich auch etwas mühsam und hart und anstrengend und auch abstoßend finden. Aber ich tauche auch, als ich das erste Mal in New York war, da war ich so 17 oder 18, das ist lange her, da war Harlem noch total dangerous, und Harlem war, also kann man sich heute nicht vorstellen. Und ich bin in die tiefsten Gassen gegangen da, in die mörderischsten Clubs, wo da irgendwelche Blues-Heinis saßen. Und ich versinke so gern in dem Moloch einer Metropole.
Hast du dann keine Angst? Hast du nie Angst gehabt?
Komischerweise nicht. Also komischerweise nicht. Nun habe ich es, glaube ich, als Mann ein bisschen leichter als eine Frau. Nee, weil ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gefühl für Gefahr, glaube ich. Und ich habe ein ganz gutes Gefühl, ich habe auch immer die Erfahrung gemacht, wenn man in so einen Club geht, also heute mache ich es nicht mehr so oft, du musst ja ein, zwei Leute suchen, die deine Verbündeten sind. Also ich habe dann immer mich mit ein, zwei Leuten ein bisschen unterhalten.
Und dann so gefragt, wenn es hier gleich zu einer Schlägerei kommt, hättet ihr Lust, mich zu beschützen?
Unter Umständen kann es sogar sein. Also ich glaube, du musst wie immer im Leben, du musst Verbündete schaffen. Das ist ja nicht nur im Dschungel der Städte. Also du brauchst immer ein, zwei, drei Verbündete. Und dann kannst du in den Krieg ziehen. Das ist meine schüchterne Erfahrung eines etwas längeren Lebens. Ohne Verbündete geht nichts.
Was mir bei dir aufgefallen ist, wenn du über Verbündete redest, du bist einer, habe ich mir vorhin überlegt, der sowohl ein Frauentyp als auch ein Männertyp ist. Ich kenne ganz viele Männer, die sind so Frauentypen, ja, die haben dann aber nicht den besten Freund oder die Jungs-Clique oder so die Männer um sich herum, weil die eher auf Frauen irgendwie abzielen, sage ich jetzt mal, oder Frauen auf die abzielen. Und dann gibt's so die Jungsmänner, die einfach nur Freunde haben und Frauen gegenüber immer etwas ungeschickt agieren. Ich würde sagen, du kannst beides. Hast du Frauen und Männer als Verbündete?
Aber die Wahrheit ist noch viel trister. Wenn man meine Frau fragt, wenn meine Frau jetzt zuhören würde, würde sie wahrheitsgemäß sagen, eigentlich brauchst du gar keinen. Da ist irgendwas dran. Ich bin ein lustvoller Einzelgänger. Also ich habe diese engsten drei, vier Freunde, aber sehe die teilweise. Also ich muss wirklich sagen, ich habe einen Freund in München, den kann ich ja nennen, Stefan Hundstein, der dort Schauspieler ist und so. Wir sehen uns teilweise Jahre nicht. Also das ist gar nicht mehr normal. Als ich meine Frau kennenlernte, hat sie mir wirklich gesagt, sag mal, du erzählst dauernd von Freunden, aber ich bin jetzt 3 Jahre mit dir zusammen. Ich habe einen von denen je gesehen. Und ich sage, ja, ist ja auch nicht nötig. Also und wenn sie dann nach 2, 3 Jahren uns sieht, ja, wie wir uns in den Armen liegen, wohlgemerkt, da waren wir schon 3, 4 Jahre zusammen, hat sie das Gefühl, okay, ich habe wirklich begriffen, das sind ganz enge Freunde, sonst sähe die Begrüßung ja auch anders aus. Aber ich habe, wahrscheinlich liegt es darin, man muss ja irgendwie anerkennen, je älter man wird, desto mehr merkt man, dass man von der Kindheit geprägt ist. Und da meine Mutter eben alleinerziehend war, wurde ich immer bedauert, wenn ich allein nach Hause kam, so mit 12, weil ich war ein sogenanntes Schlüsselkind. Und das habe ich auch ein bisschen benutzt, dass ich bedauert würde, weil im Grunde fand ich das super, nach Hause zu kommen, es war niemand da. Ich konnte auch, als ich dann so 14, 15, 16 wurde und die Frauen, die Mädels kamen ins Spiel, ich konnte telefonieren, es hat mich niemand gestört. Und wenn meine Mutter abends nach Hause kam, war sie eine liebevolle Mutter. Fand ich super. Also mit anderen Worten, um deine Frage präzise zu beantworten, ja, ich bin sicherlich, ich habe auch wahnsinnig viel, du bist ja ein weiteres Beispiel, ich habe wahnsinnig viel mit Frauen gearbeitet, auch schon früher in der Werbung und immer irre gern. Aber in Wahrheit bin ich ganz gern allein.
Das weiß ich, aber ich glaube, es ist ja auch so ganz tief sitzend. Also ich bin auch übrigens so. Ich habe jetzt auch nicht einen permanenten Freundeskreis um mich. Und zum Beispiel, was ich überhaupt nicht brauche, ist dieses Anrufen bei Leuten. Hallo, ich wollte mal fragen, wie es dir so geht. Das ist zum Beispiel was in meinem Leben komplett wegfällt, was sehr bedauert wird von der anderen Seite häufig. Aber ja. Ich habe immer so, und vielleicht ist aber auch ein Trugschluss, ja, so das Gefühl gehabt, da ist auf jeden Fall jemand und man muss es nicht die ganze Zeit bespielen, dieses Thema. Aber ich kam so ein, zweimal in meinem Leben an den Punkt, wo ich mir dachte, oh Gott, ist da jetzt wirklich jemand? Weil dann war ich mal ganz kurz allein und meine Sicherheit fiel so weg. Und dann habe ich schon kurz überlegt, also jetzt wäre es mir lieber, wenn ich doch so eine Freundin hätte, mit der ich jeden Tag telefoniere und dann könnte ich die jetzt auch anrufen. Und so habe ich so ein bisschen überlegt, okay, wen rufe ich denn jetzt an? Also da war dann nicht gleich so jemand irgendwie so da, ja. Und das hat mir dann mal kurz Unruhe gegeben, aber sonst habe ich immer diese totale Ruhe in mir, egal wo ich hingehe, da ist jemand, den ich mag. Hast du das auch?
Ja, wobei jetzt wird es noch komplizierter. Wenn ich in einer verdrießlichen Lage bin, also wenn ich mal Kummer habe zum Beispiel, was Gott sei Dank natürlich nicht so oft der Fall ist, aber wenn ich denn mal Kummer habe, dann bin ich auch ganz gut in der Bewältigung des Kummers allein. Ich mache dann zum Beispiel wahnsinnig gerne Waldspaziergänge. Es gibt ja diesen schönen Satz eines Philosophen, ich glaube Kierkegaard hat gesagt, es gibt kein Problem, dass man sich nicht von der Seele laufen kann. Und ich laufe dann endlos durch Felder und Wälder und Wiesen und merke mit jedem Schritt, dass es eigentlich mir ein bisschen besser geht. Und wir hatten ja neulich in der Talkshow Birgit Schrowange, die den schönen Satz gesagt hat, auch die finsterste Stunde hat nur 60 Minuten. Und den Satz von der Birgit Schrowange, den habe ich mir wirklich gemerkt. Also ich hatte ihr jetzt auch diese philosophische Kompetenz gar nicht zugetraut. ich glaube, weißt du, der Punkt ist, da sind wir uns, glaube ich, ein bisschen ähnlich. Ich mag mich auch nicht. Ich mag mich nicht schwach sehen. Ich mag mich nicht traurig sehen. Und ich mag diese Form auch von, wenn es dann in Selbstmitleid übergeht, wird's ganz furchtbar. Und wenn ich dann wirklich Kummer habe, ja, da gibt's sicherlich ein, zwei Freunde, aber im Regelfall rufen die an und sagen, sag mal, bist du sicher, ob es dir gut geht? Und dann sage ich meistens ja.
Man mag auch nicht Opfer sein. Ich glaube, du magst nicht gerne, also ich finde auch dieses, allein der Satz, dass so Leute, und wie geht's? Oder, oh Gott, du Armer, oder so. Oder das finde ich so schrecklich, dass ich mich, egal in welchem Zustand ich wäre, sofort da so rausdrängen
würde. Ja, stimmt. Und weißt du, was ich so, also du gibst mir sozusagen wirklich jetzt eine, im Fußball würde man sagen, eine ideale Vorlage. Weil solche Menschen sagen dann immer, denn das Leben ist nicht gerecht. Aber die sagen immer nur dann, das Leben ist nicht gerecht, wenn sie irgendwie eine Niederlage haben. Und das kommt ja nun mal auch vor im Leben, dass du eine Niederlage hast. Sie sagen aber nicht dann, das Leben ist nicht gerecht, wenn es ihr gerade gut geht. Wenn sie, sagen wir mal, privilegiert sind. Und ich finde ja, wir leben in einer friedlichen Jahrzehnten. Wir leben in Europa. Wir leben in wahrscheinlich in dem im größten Reichtum überhaupt, den je eine Gesellschaft sich erarbeitet hat und auch mit einer großen sozialen Abgesichertheit. Also ich finde, wir sollten sowieso jeden Morgen auf die Straße gehen und frohlocken. Hüpfend, frohlocken.
Das ist richtig. Du hast ja offen in deinem Buch die Scheiße mit der Zeit, da können wir gleich noch drüber sprechen, was das für eine Scheiße mit welcher Zeit ist. Ach, wie gut, dass du es dran hast. Hubertus, du weißt doch, dass offensives Werben mit dem Buchcover in einer Sendung manchmal den Zuhörer und Zuschauer überrumpelt.
Nein, aber ich habe ja auch, guck mal von Thomas Morus, der utopische Staat,
was hast du
das
noch?
Etymologische Lexikon. Das heißt, ich habe auch hier Magazine, habe ich hier.
Ja, ich sehe es. Schön. Nein, aber was mich interessiert, in deinem Buch hast du natürlich geschrieben, dass du eine Krebsdiagnose bekommen hast. Und auch da habe ich dich in der Verarbeitung dieser Diagnose und der nachfolgenden, wie auch immer gearteten Therapie oder vielleicht eher das Umdenken deines Lebens so mitgekriegt, dass du bist mir zu keinem Zeitpunkt krank oder schwach erschienen. Und ich musste sehr fast schon lachen, als ich in einer Sendung war und da kam jemand mit so einer Grabesmine auf mich zu und sagte, du hast ja auch in deinem Umfeld gerade eine schwere Krebsdiagnose. Und ich so, ja, wer denn? Ja, Hubertus. Und da ist es natürlich auch für dich wahrscheinlich so, dass du nochmal ganz anders über dein Leben nachdenkst und so. Und es wurde alles so ganz schwer besprochen und so. Und ich habe dann kurz das abgleichen müssen mit meiner Erfahrung mit dir und habe mir so gedacht, du hast mit Sicherheit diese Momente gehabt, wo du mit dir gerungen hast und wo das auch schwer war. Natürlich. Aber nach außen, sage ich jetzt mal, hast du dich anders präsentiert? Kannst du gar nicht Schwäche zeigen oder hast du das nur nach außen hin sozusagen stark gefahren?
Ich würde es gerne in zwei Facetten sichtbar. Das eine ist, ich glaube, ich wäre, wenn ich wiedergeboren werden würde, ein guter Japaner. Weil in der japanischen Gesellschaft ist es unhöflich, jemand anderen mit der eigenen Trauer, schlechten Laune zu belästigen. Das ist das macht man nicht, ja. Also das ist erstmal, ist es mir etwas, was mir zutiefst unsympathisch ist. Und dann, glaube ich, in der inneren Verarbeitung so einer Geschichte, natürlich, das will ich gerne zugeben, erstmal ein wichtiger Satz, der Krebs ist komplett im Griff, ja, also das 3 Ausrufezeichen. Aber natürlich, wenn du die Diagnose hörst, hast du erstmal Marmelade in den Kniekehlen. Ja, klar, du brauchst 3 Tage, um das irgendwie zu verarbeiten, weil natürlich in der Verdrängung der Menschen, es kriegen immer andere. Ja, man selber selbstverständlich nie. Aber ich habe mir dann irgendwie gedacht, so albern das ist, auch weißt du lebst in Hamburg, du hast 4 super Kliniken in Hamburg um dich rum. Ich habe eine der besten Begegnungen dieser Krankheit zu verdanken meines Lebens, nämlich meinen Professor, den ich jetzt mal taktvoll nicht nennen möchte, mit dem bin ich bedauerlicherweise noch nicht befreundet, aber es ist ich freue mich, also ich habe ihm auch neulich gesagt, ich würde auch gar keinen so großen Wert drauf legen, vollkommen genesen zu sein, weil ich würde ja dann auch gar nicht mehr treffen können. Und daraufhin sagte er, das habe er auch noch nicht gehört. Also ich freue mich immer regelmäßig, wenn ich zu dem gehe. Und ich kann es dir auch nicht sagen, ich habe, glaube ich, eine große Resilienz. Das heißt, ich habe eine große Widerstandsfähigkeit in mir, was nicht heißt, dass man nicht auch mal traurig und auch mal sich schwach fühlt. Aber das nach außen zu tragen, fällt mir wahrscheinlich sehr schwer. Und ist nicht auch mein Stil.
Ich weiß, dass du viel von deiner Mutter so gelernt hast. Und ich habe mir immer vorgenommen früher, wenn ich mal einen Mann heiraten sollte, dann würde ich mir immer erst mal vorher angucken, wie er mit seiner Mutter umgeht. Und so wie er mit seiner Mutter umgeht, so wird er vermutlich dann auch seine Frau behandeln. Und ich weiß, dass du deine Mutter immer sehr, glaube ich, sehr liebevoll und sehr respektvoll behandelt hast. Du hast mir beschrieben, dein Leben früher so, als es war ein zufriedenes, glückliches Leben mit deiner Mutter, aber glaube ich jetzt nicht auf total hohem Ross, bist nicht mit dem Silberlöffel geboren. Deine Mutter saß nicht mit der langen Zigarettenspitze vorm Fernseher und hat Film Noir angeschaut, paffend. Wie bist du dann darauf gekommen, Filmproduzent zu werden? Das ist ja ziemlich sophisticated. In den 60ern oder 70ern, in den 70ern, Ende der 70er, Anfang der 80er, da wollte man ja Rockstar dann sein oder Filmschauspieler oder so, aber Filmproduzent? Ich weiß bis heute nicht genau, was ein Filmproduzent macht. Woher wusstest du es?
Darunter hatte meine Mutter auch immer sehr gelitten, weil wenn ich Arzt geworden wäre oder Jurist, hätte sie ihren Freundinnen sagen können, der wird Arzt oder Jurist. Sie hat erst gemerkt, dass das irgendwie doch eine gewisse Bedeutung hat, als ich mehrere Preise als Filmproduzent gewonnen hatte. Da hat sie dann irgendwie begriffen, nein, bei mir war es ist wirklich ganz einfach. Meine Mutter hatte die Idee, weil sie merkte, dass ich in Kassel irgendwie auch so mit 15, 16 so, war mir alles zu eng und zu klein und ich hatte keinen Vater und ich suchte so ein bisschen nach Identität. Und da hatte meine Mutter die tolle Idee, bewirb dich doch mal als Statist beim Staatstheater in Kassel. Ja, Also man, der Mann, der mit dem Tablett reinkommt und keine Sprechrolle hat. Und dann wurde ich auch, also der literarische Freund kennt das Stück von Bert Brecht, Mann ist wann, ein frühes Stück. Und das war mein erstes Stück als Statist, da war ich Tempelbesucher.
Geiles Kostüm mit Sicherheit, oder?
Super, so ein asiatischer Tempelbesucher. Die Rolle ist, also die Rolle ist jetzt nicht in die Theatergeschichte eingegangen. Aber ich kann dir wirklich was sagen, was ganz komisch ist. Wir wurden dann als Gymnasiasten, durften wir nur Samstag proben, wegen der Schule irgendwie. Also das war so gesetzlich vorgesehen. Und dann war ich das erste Mal mit vielleicht 15, 16 hinter der Bühne eines Theaters. Und dieser Geruch aus Staub, aus Schweiß, aus Feuerbindemittel. Und dann war da so ein Inspizient, das ist immer der, der den Abendregie macht. Der war wahrscheinlich homosexuell, muss man ganz korrekt sagen. Und der hatte ein unheimlich billiges Parfum. Und diese Mischung aus, der hieß mit Nachnamen Streit, das weiß ich noch. Der schwule Inspizient mit dem Parfum, der Staub, das Feuerbindemittel. Und ich war hinter der Bühne und da, das ist zu Hause. Das will du, also in der Sekunde wusste ich, in die Richtung willst du mal irgendwas machen. Und zweiter Teil der Beantwortung: Ich hatte immer das Gefühl schon sehr früh, ich möchte was an der Nahtstelle zwischen Kreativität und
Organisation
und Management machen. Also ich wäre wahrscheinlich auch ein ganz guter Theaterintendant geworden oder ein ganz guter Galerist, aber es ist nur ein Produzent geworden. Und 33 Filme sind es geworden. Und ich bin damit sehr zufrieden mit und sehr glücklich.
Und ein Ende ist nicht abzusehen. Du bist ja immer noch mittendrin. Was macht denn jetzt genau ein Filmproduzent? Für all die, die es vielleicht, entschuldige, ich esse eine Waffel währenddessen, weil es so schön ist, ich dir zuzuhören. Was genau macht ein Filmproduzent den ganzen Tag? Und kann man mit so einem Job überhaupt den ganzen Tag verbringen? Oder reicht es, wenn man sich einfach nur 2 Stunden einplant?
Ich könnte mir etwas Studentenfutter aufmachen.
Sehr gerne. Damit ich ja auch. Aber jetzt musst du antworten, deswegen darfst du nicht essen, sondern nur ich.
Stimmt. Also ein Film kostet, sagen wir mal, irgendwas zwischen 1,7 Millionen Euro und nach oben offen, wie ein Auto. Du kannst ein billiges Auto kaufen und ein teures. Diese 1,7 Millionen sind ja nur Sender, Verleiher, Förderer, Streamingdienste bereit zu investieren, wenn eine künstlerische Leistung dem entgegensteht. Also ist da ein gutes Buch, ein gutes Drehbuch. Der Eichinger hat ja den schönen Satz gesagt, der große Bernd Eichinger, die 3 wichtigsten Sachen bei einem guten Film, das Buch. Das heißt, einer muss ja sagen, ich möchte den Stoff verfilmen. Also ich mache dir ein Beispiel, den nächsten Film, der es von mir gibt, wird es im ZDF geben, im Herbst. Der heißt Das Versprechen, da geht es um Psychiatrie. Barbara Auer hat die Hauptrolle gespielt. Und ich hatte die Idee, Psychiatrie nochmal für ein größeres Publikum und in unterhaltender Form klarzumachen. Das haben ja andere mit Rain Man, also in Amerika mit Rain Man oder Einer flog übers Kuckucksnest, die sind ja da viel freier, sowas zu machen. Das ist bei uns mal gleich, oh, Psychiatrie, so. Und das war die Idee. Wir hatten eine tolle Autorin. Ich bin in finanzielle Vorleistung gegangen für das Drehbuch, für die Drehbuchentwicklung. Dann kam das ZDF ins Spiel und auch noch ein Förderer. Und so wurde daraus... Plötzlich haben sie gesagt, okay, das finden wir interessant. Und ich habe die Produktionsfirma, für die ich damals das gemacht habe, hat ihren Gewinn rausgezogen und ich meine natürlich auch. Also im Grunde ist der Produzent ein bisschen was wie so ein Immobiliendeveloper. Du siehst eine Lücke in der Stadt, eine Baulücke und sagst, hier könnte Folgendes reinpassen, aber du brauchst einen Architekten, du brauchst eine kreative Leistung und irgendwann dann Mieter oder Käufer, die das dir wieder abkaufen. Aber zunächst musst du ja mal in eine kreativ-ökonomische Vorleistung gehen.
Suchst du Schauspieler aus?
Mit dem Regisseur. Also das ist eine Geschichte, die kannst du nicht am Regisseur vorbeimachen. Also das ist, weil er muss ja mit den Leuten arbeiten. Und also was ich meistens, was ich sage, pass auf, ich habe jetzt hier, also ich kann dir mal sagen, ich habe in meiner Geburtsstadt Kassel mal einen Film gemacht. Und da habe ich mir den Spaß gemacht, dass ich 3 Schauspieler besetzt habe, die alle aus in Kassel groß geworden sind. Barbara Rudnick, Otto Sander und Christian Redl. Und leider sind 2 von ihnen jetzt bereits gestorben. Und da habe ich dem Regisseur gesagt, pass auf, du kriegst den Job, ja, aber du besetzt Rudnick und du besetzt Otto Sander. Sonst suche ich mir einen anderen Regisseur. Das gibt es auch mal. Aber im Regelfall musst du es eng mit dem Regisseur machen, weil es ist ja seine Verantwortung dann. wie er die Rolle führt.
Also, aber das heißt, du bist schon so eine Schnittstelle, die da entscheiden kann. Da könnte ich mir vorstellen, gibt es ja die ein oder andere Schauspielerin, die schon versucht, sich mal bei dir in Erinnerung zu bringen. Ist das passiert in deiner Produzentenlaufbahn, dass da Schauspielerinnen, die jetzt nicht namentlich genannt werden sollen, sich ab und zu mal telefonisch oder auch persönlich bei dir mit keinen kleinen Dreingaben oder Fotomaterial? Also ich sag mal,
man muss ganz realistisch sagen, die Schauspielerinnen, mit denen ich gearbeitet habe, waren immer die Besten ihrer Zunft, ja, und die sind so von Produzenten, von Sendern, von Streamingdiensten gejagt, dass die auf ein gutes Verhältnis mit mir jetzt nicht existenziell angewiesen sind. Das muss man sehr nüchtern sagen. Aber es ist sozusagen, ich will nicht gleich sagen, von Freundschaft ist mal so ein großes Wort, aber es sind schon sehr vertrauensvolle Verhältnisse entstanden. Also ich habe gerade gestern lange mit, das kann man ruhig sagen, mit Veronika Ferres telefoniert, die ich wirklich sehr, sehr schätze, sehr respektiere, und wir haben einen Film gemacht, der, da habe ich noch mal mehr Respekt vor ihr bekommen, weil sie hatte eine Lungenentzündung. Sie war morgens um 3 hat sie noch gedreht. Sie war um 5.30 Uhr morgens in der Maske hat nie geklagt, hat 12, 13, 14 Stunden Drehtage gehabt und so. Also es sind so ein paar, oder mit dem Regisseur Rainer Kaufmann und so, sind so ein paar nähere Beziehungen entstanden. Aber es ist nicht so, dass die Schauspielerin jetzt dauernd mit erotischer Stimme mich anruft und sagt, Hubertus.
Das ist schade.
Ja.
Das tut mir leid.
Aber das was anderes zu behaupten, wäre dennoch an der Wahrheit vorbei. Insofern, das ist auch, das wurde immer unheimlich oft gefragt, hallo, nach 33 Filmen, die Besetzungscouch. Wahrscheinlich bin ich auch irgendwie zu, nicht slippery genug. Ich habe nicht eine einzige Situation erlebt, wo eine Schauspielerin in meinem Büro langsam den Träger ihres sommerlichen Kleides von der Schulter nahm und sagte, oh, was machen Sie heute Abend? Bedauerlicherweise, muss ich sagen, habe ich es nicht erlebt. Aber hätte ich es erlebt, hätte ich auch gesagt, so kommt man nicht weiter. Also ich bin da, ich weiß ja, Erotik und Beruf zu trennen, wie du ja auch musstest.
Ja. Also es ist bei mir übrigens ganz genauso, weil ich das natürlich auch im Zuge natürlich dieser ganzen Debatten auch häufiger mal beantworten sollte. Und ich habe dann wirklich nachgedacht und mir überlegt, wann ist es denn jemals passiert, dass ich in einer Situation war, wo mein Gegenüber mir hat signalisieren wollen, also wenn du jetzt dein Träger deines sommerlichen Kleides über deine Schulter rutschen lassen würdest, dann würde hier noch mal mehr rausspringen, sowohl Geld als auch Material und Rolle und so. Und da habe ich also nie war das der Fall. Und deswegen glaube ich, dass wir hier auch tatsächlich, also ich glaube schon, dass das nicht an der Tagesordnung ist, dass Dinge so laufen. Das gibt es auch mal, aber ich glaube eigentlich in der Regel passiert es nicht. Ich komme jetzt in so einen Status, in so eine Situation, wo ich manchmal denke, jetzt, wenn ich jetzt den Träger rutschen lassen würde, weiß ich gar nicht, ob das ist eine sehr enge, spitze Zielgruppe, die dann darauf noch anspringen würde. Und es ist die Frage, ob die da nun ausgerechnet genug zu sagen hätten, weißt du? Weil auch natürlich in den Sendern ist jetzt die junge Riege dran und die stellen sich auch wieder was anderes vor unter Erotik im Beruf als mich vielleicht.
Ich glaube, ich wäre an deiner Stelle doch noch mit einem gewissen Optimismus unterwegs, wenn wir vom Träger des sommerlichen Kleides sprechen. Aber generell muss ich auch sagen, ich habe nie eine Schauspielerin in ihrem Hotelzimmer getroffen oder sie in meinem Hotelzimmer. Also ich habe immer Schauspielerinnen im Büro getroffen, ja, oder bei dem Agenten, bei ihrem Agenten oder beim Casting-Agenten, maximal mal in der Lobby eines Hotels, weil sie da zufällig wohnt, und dann sind wir ins Restaurant rübergegangen, haben Mittag gegessen. Und also es ist auch, ich will das auch nicht jetzt, ich kann das nicht kommentieren, was in Amerika passiert ist, weil es ist natürlich ein Grauen, aber ich frage mich schon, auch muss ich ehrlich sagen, warum gehen Schauspielerinnen ins Hotelzimmer und dann oft öffnet der Produzent im Morgenrock und sie spätestens da, hätte ich doch gesagt, also der Fluchtweg zum Fahrstuhl.
Ja. Also in meinem Fall ist es ja so, ich habe eine sehr strenge Managerin, die kommt ja immer mit. Also den Produzenten hätte ich sehen wollen, der mir im Bademantel die Tür aufmacht nachts um 23:30 und meine Claudia ist dabei und die packt gleich die Peitsche aus. Das wäre unmöglich gewesen tatsächlich.
Ja. Nein, wir leben, aber ich glaube, dass die ganze Welt viel sachlicher geworden ist und Es ist ja auch gut. Also ich fühle mich auch in der Zusammenarbeit zwischen Männern und Frauen, so wie es genau jetzt ist, genau richtig wohl.
Ja, aber du hast ja auch, sage ich jetzt mal, die Zeit erlebt, du warst in den 80ern Werber. Du hast in Düsseldorf in einer coolen Werbeagentur gearbeitet. Da kann man doch wirklich sagen, alles zu seiner Zeit. Aber die habe ich mitgenommen, die 80er.
Ja, also das
da hat man's doch, da warst du doch der Chef.
Ja, und ich muss sagen, das war irgendwie, wenn ich daran denke, ist es wirklich so, als Opa erzählt aus dem Krieg. Ja, das ist wie da Männer und Frauen, aber auch sehr selbstbewusste Frauen. Das ist jetzt keins, wie da miteinander umgegangen wurde. Das ist ja schön, dass ich dabei war, aber es ist tatsächlich, ich erinnere da Situationen, die ich auch in diesem Podcast nicht der Öffentlichkeit preisgeben möchte, wo ich denke, Wahnsinn, was da los war. Und wenn es ein bisschen mehr davon gäbe heute, wäre ich schon dankbar. Ich merke das immer, wenn wir einen Film drehen oder so. Früher war das Bergfest und vor allem das Abschlussfest war nicht exzessiv, aber es war zumindest eine mega Feier und es gab alles, was so man von der Feier erwartet. Heute, wenn du ein Abschlussfest machst, guckt der Erste so eine Stunde auf die Uhr, sagt, du, ich trinke nur eine Schorle, ich muss morgen halt doch schon sehr früh raus und oder meine Frau oder mein Mann wartet. Es ist ein einziges sich entschuldigen, warum man eigentlich früh nach Hause will. Das ist irgendwie total anders geworden.
Das war früher anders tatsächlich.
Das war
Aber ist, findest du nicht auch, dass dieser Satz, alles zu seiner Zeit, finde ich, einen der du liebst ja auch solche Sätze, also du zitierst auch häufig Sätze von deiner Mutter oder so, tatsächlich so Weisheiten, die wirklich ja auch immer total stimmen, aber ich finde, dieses alles zu seiner Zeit ist ein ganz, ganz toller Satz und ich schätze dich ein als jemand, der zu jedem Zeitpunkt seines Lebens immer total bei sich war und letztendlich auch genau da, wo man naturgemäß in dieser Zeit auch sein soll, sage ich mal, wenn man das jetzt so spießig formulieren darf.
Ja, ja, und das ist genau wahr. Also ich liebe auch, ich habe das ja auch in der Tat, das ist ja ein ganz wesentlicher Passus in der ganzen Scheiße mit der Zeit, in dem Buch, dass alles wirklich zu seiner Zeit ist und du kannst eine Party auch nicht nachholen. Es gibt Situationen, wo du, also wenn ich heute manche, also 30 Jahre Jüngere sehe, denke ich manchmal wirklich, also lebt es, Kinder, lebt es jetzt, weil in 30 Jahren sieht's anders aus. Alles zu seiner Zeit. Und ich finde, es gibt einen Satz, den ich sehr mag. Du hast zwei Leben. Das zweite, mein Dichter schreibt, du hast zwei Leben. Das zweite bemerkst du, wenn du, du hast zwei Leben. Das zweite beginnt, wenn du merkst, dass du nur eins hast.
Ganz genau.
Und das finde ich einen Satz, du hast zwei Leben. Das zweite beginnt, wenn du merkst, dass du nur eins hast. Das finde ich einen Satz, der ist unheimlich toll. Und natürlich, irgendwie, das meine ich aber auch sehr lustvoll und sehr positiv. Je älter du wirst, hat es einen unendlichen Vorteil, nämlich der Vorteil ist dieser Now or Never-Haltung. Also das jetzt möchte ich genauso leben, wie ich lebe und ich verschiebe auch nicht viel und ich denke auch immer, meine Fresse, geht's dir gut. Du bist so privilegiert und du bist so vom Schicksal gestreichelt. Also ich bin dann irgendwie geradezu besoffen von der privilegierten Situation, in der ich bin.
Und trotzdem hat man doch irgendwie so das Gefühl, also geht's mir zumindest, dass man zwar jetzt verstanden hat, man ist über 40 und da ändert sich auch was eigentlich irgendwie im Denken. Aber gleichzeitig hat man ganz häufig von sich noch so das Gefühl, ich fühle mich noch wie 18 und irgendwie empfindet man sich selber auch noch wie 18. Ich habe das nicht, also es ist unendlich lange Zeit vergangen seit meinem Abitur, aber irgendwie habe ich so innerlich das Gefühl, ich bin immer noch die gleiche und ich muss es manchmal wirklich im Spiegel so anpassen, meine Einstellung zu mir, um zu verstehen, dass andere Leute mich anders jetzt sehen, als ich mich selber sehe. Weil ich würde von mir immer noch sagen, ich bin ein Mädchen, so ein Mädchen.
Ja, und ich merke, das ist ja auch ein Satz von meiner Mutter gewesen, die hat zwei gute Sätze, also sie hat mehr gute Sätze. Der eine war, Junge, eines Tages wirst du merken, ob du alt bist, entscheiden andere. Das ist ein sehr guter Satz. Und der zweite Satz ist, die Seele altert nicht. Und wir alle haben ja so die immer die Haltung, wenn wir ältere Menschen sehen, die sich neu verlieben oder so, dann sagt man, oh Gott, wie entzückend, sie verlieben sich neu. Und das aber aus so einer gewissen arroganten Überheblichkeit so. Aber ich würde mal sagen, meine Mutter war so, die hat sich mit Ende 70 nochmal sehr, sehr verliebt und Gott sei Dank auch irgendwie sehr, ich glaube, es war eine gute, wenn auch kurze Zeit mit diesem Mann. Aber die kam mir dann wirklich, das ging damals als junger Mensch auch etwas auf die Nerven, aber die wurde plötzlich wieder zu einem jungen Mädchen, ja, und machte sich schick und hier Ohrclips und im Bad mit dem Make-up dauerte ein bisschen länger und das Parfum war ein bisschen strenger und dann entfleuchte sie. Und ich habe das Gefühl gehabt, es ändert sich nicht viel, je älter du wirst. Ne?
Aber es ist doch eine gute Aussicht eigentlich, ehrlich gesagt. Das finde ich am allertollsten, dass man irgendwie, ich habe früher auch oft zu Leuten, auch bei uns so in der Sendung öfter mal so, macht man so Witze, wenn dann einer 75 ist, so, dass man dann so denkt, da kann der sich ja drüber lachen, wenn man jetzt über ihn sagt, der ist irgendwie alt oder keine Ahnung so. Aber manchmal merke ich jetzt schon so, dass Leute dann so Witze über mich machen, so irgendwie so ein bisschen. Und dann denke ich mir so, man selbst empfindet sich ja überhaupt nicht als alt. Ich glaube, selbst wenn man 70 ist, sitzt man da und denkt sich, nee, ich bin doch einer von euch, ich bin überhaupt nicht alt, ich sehe nur so aus.
Also ich sage mal was ehrlich, was bei mir wirklich eine Rolle spielt, wenn ich mit Kollegen arbeite, sei es in der Talkshow oder auch als Produzent, dann habe ich manchmal etwas weniger Selbstvertrauen als noch vor 10 Jahren. Weil wenn ich zum Beispiel sage, ich finde den Gast oder denke, ich finde den Gast nicht so toll, oder ist das wirklich ein guter Stoff, ist das wirklich eine gute Autorin, und dann kommen 4 Leute um mich rum, die alle 20 Jahre jünger sind, sagen, was, das ist ein super Gast, das ist eine super Autorin, das ist doch ein super Drehbuch. Dann denke ich manchmal, oh, scheiße, bist du irgendwie jetzt, hast du da irgendwie einen Kontakt verloren? Also komischerweise habe ich in solchen kollegialen Runden, wo ich der Älteste im Raum bin, ich sage das sehr offen, manchmal etwas weniger Selbstvertrauen, als ich noch vor 10, 15 Jahren hatte. Das ist ein komisches Gefühl, weil du einfach denkst, ja, also ich bin zwar, ich weiß, was die Streaming-Dienste alle senden im Moment, ich bin da wirklich ajour, ich weiß auch, welche jungen Schauspieler und jungen Schauspielerinnen es gibt, ich bin ja auch so eine Literaturfritze, ich weiß auch, welche jungen Autoren gerade bei den entsprechenden Verlagen unterwegs sind, aber du hast trotzdem nicht mehr deren, du hast einen anderen Blick aufs Leben. Und da kann ich nur jedem empfehlen, der sich Richtung Älterwerden unterwegs befindet. Also ich glaube nicht, dass die Jungen momentan so wahnsinnig viel von den Älteren lernen können. Ich glaube eher, dass die Älteren von den Jungen wahnsinnig viel lernen können.
Ja, deswegen versuche ich mich hier mit ganz vielen jungen Leuten hier zu umgeben. Gerade hier okay. Beim Radio ist ein ganz junges Medium und so. Es geht manchmal ein bisschen auf Kosten der Qualität und so, aber ist mir scheißegal. Hauptsache, sie sind jung. Verstehst du? Das mache ich hier.
Ja, nur so ist ja auch meine, die Gästeauswahl des heutigen Podcasts zu erklären. Du brauchst einen jungen Nordhessen, der einfach
Lebensfreude versprüht. Und ich kann dir eins sagen, mein Plan geht voll auf. So, ich habe ein Spiel. Guck mal her, so sieht es aus. Ich kriege immer sehr schön geschrieben von der Redaktion eine kleine Nachricht, von der ich selber nicht weiß, wie sie aussieht. Lieber Hubertus, liebe Barbara, ihr beiden habt schon so einiges gemeinsam erlebt, insbesondere merkwürdige Talkshow-Gäste. Wir spielen heute mit euch, welcher Gast bin ich? Welcher Talkshow-Gast bin ich? Barbara, vor dir liegen Zettel in einem Gefäß. Du findest dort jeweils einen Namen eines bekannten Menschen. Bitte schlüpfe so glaubhaft wie möglich in die Rolle dieser Person. Und Hubertus, dich bitten wir, Barbara zu interviewen. Finde heraus, wer Barbara ist. Mein Gott, was für ein intellektuelles Spiel ihr hier euch aus... Das haben die einfach mal eben so, weißt du? Die sind halt.
Das ist natürlich eine Redaktion, die macht wahrscheinlich, eigentlich eine Spiegelredaktion, die du hier. Ja, wahrscheinlich sind das Spiegelleute, die ein bisschen Geld dazu verdienen.
Das glaube ich auch. Also wenn ich mir so angucke, also wie politische Journalisten sehen sie auf jeden Fall aus. So, pass auf, jetzt geht's los. Ich schlüpfe in eine Rolle, ich habe schon eine Person gezogen und du stellst bitte deine erste Frage und ich antworte und du rätst dann, wer ich bin. Und bitte. Du musst eine Frage stellen.
Ach so, ich dachte, du gehst in Vorleistung. Frau XY, meine Einstiegsfrage sei: Würden Sie sagen, dass Sie in Ihrer jetzigen Lebenssituation mit sich im Reinen sind?
Ah, ja, absolut. Als ich gekommen als Frau nach Bratislava, ich habe als nach meinem Studium, ich bin gekommen nach Deutschland und dann, seitdem ich lebe als Mann, aber ich habe viel Spaß und ich liebe meine hohen Schuhe und ich mache meine Laufe und ich habe viele gute Freunde.
Ja, das ist der Kollege davon. Der wohnt bei mir sogar um die Ecke in Eppendorf. Ich komme noch nicht auf seinen Namen.
Wie heißt er denn? Jorge. Ah. Das ist meine Jorge.
Oh, der hat in Magdeburg Physik studiert. Das fand ich mal so ganz toll. Also der ist ja so ein kubanischer Austauschstudent gewesen. Ja. In Magdeburg Physik. Das musste er erstmal erleben.
In Bratislava Atomökonomie, obwohl darüber gibt es keinerlei Aufzeichnungen. Und er kann sich auch an nur noch ganz wenig Formeln erinnern. Aber es ist ja egal. Inzwischen ist er Teil unserer großen Medien-Community hier in Deutschland. Nächste Person, nächste Frage.
Ich habe Sie, Frau XY, vor kurzem am Flughafen gesehen. Und was mich ein bisschen irritiert hat, in Corona-Zeiten haben Sie die Nähe zu Männern in einer gesundheitlich unverantwortlichen Weise gesucht. War Ihnen klar, dass Sie damit denselben Fehler gemacht haben wie Andi Grote, der Hamburger Innensenator, vor ein paar Tagen?
Nee, da hast du nicht geguckt, Hubertus. Ich war, es war anders. Ich war am Flughafen und ich habe ein paar Aufsager gemacht für meinen Instagram-Account. Ich habe einfach Fragen gestellt. Klar, kann man auch machen. Ich finde, man kann auch Fragen stellen und einfach kritisch bleiben den Leuten gegenüber. Und meine Freundin war dabei, die hatte ich im Spieleparadies eben abgegeben. Da war so ein Bälleparadies, da habe ich die reingesetzt und ich habe mir einen Weißwein dann geholt und dann habe ich einfach mal über die Welt so nachgedacht, über meinen neuen Film.
Ist das aus Köln, Anke?
Nee, das ist keine Frau. Das ist ein Mann. Ich bin ein Mann.
Ach, das war ein Mann.
Ja, ich bin
Till Schweiger. Till Schweiger.
Ja!
Ja, ich habe gedacht, da sind immer nur Frauen.
Entschuldige, nee, bist du verrückt? Da sind auch Männer.
Das ist ja, sehr schön.
Meisterlich. Aber du machst das.
Hier kommt
ich hoffe, dass Christiane Hörbiger noch dabei ist.
Von der haben wir lange nichts gehört. Du findest immer, dass ich sie so gut nachmachen kann, oder?
Wenn Christiane Hörbiger hat doch mal, nach meiner Erinnerung, einen sexuellen Höhepunkt im Fernsehen spielen müssen, als im fortgeschrittenen Alter, und hat das danach
bei Kerner erzählt. Das hat sie bei Kerner erzählt. Und nein, ich war... Herr Kerner, das ist richtig. Es war tatsächlich für mich sehr ungewohnt, und auch der Pötschinger, mein Mann, ist, es war sehr schwer für mich, und es ist wirklich, ich bin der weiße Clown. Ich habe andere Talente als Orgasmen zu spielen, und ich Herr Kerner, So, pass auf, es geht weiter. Stelle deine Frage bitte. Männliche Person.
Wir sind eine männliche Person. Wir erleben ja in Zeiten, wo man davon ausgehen muss, dass der Flugverkehr nicht so zurückkommt, wie er mal war. Wären Sie bereit, im Zuge Ihrer Arbeit auf das Flugzeug völlig zu verzichten und ausschließlich mit dem ICE zu fahren oder mit dem PKW?
Nö. Ist mir auch egal, ganz ehrlich, wenn Flugzeuge nicht mehr gehen, gehe ich einfach nach Brandenburg, ist gleich bei mir um die Ecke, gehe nach Schönefeld, BER, und dann haue ich mir einfach den Weg frei, ich boxe mir den Weg frei, ja, und dann sage ich, lasst mich durch, ich bin sehr groß, ich nehme die Kappe ab und sag, mach frei hier, ich möchte fliegen.
Das ist der Mann aus Berlin, der die Hallen füllt. Unser Vorzeigekomiker. Wie heißt der denn?
Nee, das ist nicht Mario Barth. Der fliegt ja privat, Freunde. Der fliegt privat. Nee,
Mario Barth.
Ich habe auch eine Kappe auf, ja. Und ich habe vielleicht noch eine Grillzange in der Hand. Was weiß ich? Und dann mache ich mir einfach Platz. Ich besorge mir Zutritt zum Flughafen. Ich kenne die Leute. Ich habe mit denen schon Bierchen getrunken. Nach 18 Uhr natürlich. Aber ich trinke gerne Bier.
Also wenn er noch leben würde, würde ich sagen Harald Juncker.
Nee, ich boxe mir den Weg zum BER frei. Und dann sage ich, Freunde, lasst mich durch.
Ist das ein Bock?
Kappe. Verstehst du? Grillzange. Wer
ist es denn?
Ich habe Werbung gemacht für blaue Veilchen. Kenn ich mich aus. Habt ihr mir Sicht. Jetzt werbe ich auf der Blumenmesse für blaue Veilchen. Wie findest du mich? Bin super Typ, wa? Mann, ich bin der deutsche beliebte Boxer. Ich bin...
Henry Maske?
Nein, der andere.
Groucho, wie heißt der denn?
Groucho Marx.
Max, wie heißt denn der andere?
Axel
Milberg.
Axel Schulz.
Ach, Axel Schulz, den habe ich aber nicht so drauf. Ich gucke doch Boxen nie.
Das ist nicht so, lustig. So, jetzt pass auf, letzte. Ich suche mir was Schönes aus. Ach ja, das ist ein ganz schönes Spiel. Warte mal. Warte. Halten Sie bitte durch. Hier, okay. Ja, warte, es ist schwer, aber über die weiß man nicht so viel. Ja, genau. Okay.
Als Sie das letzte Mal in unserer gemeinsamen Sendung Talkshow eingeladen waren, war auch Wolfgang Job dabei und der sorgte dafür, dass Sie gar nicht zu Wort kamen. Haben Sie insofern Ihren Besuch in der Talkshow bei uns bereut?
Nein. Ich bin ein Mann. Ich bin selbstbewusst. Ich sah besser aus als Wolfgang Job an dem Abend. Und auch wenn wir den gleichen Job machen, bin ich glamouröser als er. Ich habe dickere Ringe als er. Und ich hatte auch mehr Make-up als er. Und wenngleich wir den gleichen Schönheitschirurgen haben, finde ich, hat das bei mir irgendwie völliger hingekriegt, besser hingekriegt.
Der Typ, ich weiß wieder, hilf mir.
Ich habe bei mir mehr unterfüttern lassen. Ich finde, der Wolfgang hat ein bisschen gespart an den Wangenknochen.
Ja, ich weiß, es ist, der Harald, klingt ja immer so mit dem Fuß und... Klötzer, wie heißt der?
Glöckler. Hubertus, du weißt es immer sofort und dann kommt deine dir ureigene Namensschwäche durch. Hubertus, das können wir verraten, hat eine leichte, er kann alles. Aber bei Namen muss man sagen, stehst du auf dem Schlauch?
Ich stehe eigentlich nur auf dem Schlauch bei Namen, aber ich kann dafür anbieten, dass ich, du kannst mir irgendein Land auf, also ich habe ein fotografisches Gedächtnis, aber kein namentliches. Ich kann zum Beispiel unendlich, ich kann über irgendein Land fliegen und weiß genau, welche Stadt drunter ist. Wirklich? Also egal, ob Amerika oder Asien oder so. Ich kann Länder von oben erkennen, das muss ich zur Ehrenrettung sagen. Und ich habe komischerweise, wie manche Produzenten, ein ziemlich gutes Zahlengedächtnis. Aber Namen
sind Schall und Rauch. Ich erinnere mich an Sendungen, wo wir im Vorfeld so viele Witze in der Redaktion mit dir gemacht haben über diesen bestimmten Namen, dass du dann, als er kam, so, ich merkte schon in der Anmoderation, gleich kommt er ins Straucheln. Und ich musste dann schon lachen, weil ich wusste, jetzt gleich weißt du nicht mehr, wie sie heißt. Man soll ja dann bestimmte Sachen, man nimmt sich vorher vor, sag's nicht und dann sagt man es aus Versehen doch. Du hast zum Beispiel mal zu Eni von der Maiklockis eine ganze Sendung lang Edi gesagt. Edi. So, Edi. Was hast du uns hier jetzt mitgebracht? Und du warst...
Ja, aber von der Maiklöckchen, da muss ich auch sagen, habe ich den großen Fehler gemacht, den man als Gastgeber nie machen darf. Ich habe durchscheinen lassen, dass mich ihr berufliches Tun nicht so wahnsinnig interessiert. Und ich würde mich gerne an dieser Stelle nochmal in aller Form und gebotener Herzlichkeit dafür entschuldigen. Aber ich dachte immer, was erzählt die mir da?
Und aber entschuldige, wenn ich das kurz gerade rücken darf. Und es war wirklich eine reizende und sehr lustige Geschichte, über die wir manchmal noch herzlich lachen in der Redaktion. Eni van de Maiklockis kam in ihrer Eigenschaft als Dekorateurin und Wohnungsverschönerin, wo sie eine Sendung bei RTL 2 vermutlich machte und so. Und die Idee unserer Redaktion war es, dass sie ein Bastelspiel mitbringt, wo wir eine Girlande basteln. Das war wohlgemerkt die Idee unserer Redaktion, die sie sehr reizend und nett für uns umgesetzt hat. Und du hast sie während der gesamten Bastelaktion ausschließlich beschimpft, hast sie Edi, Eli oder Emi genannt und hast ihr immer gesagt, und was soll das jetzt hier, so eine Girlande, und was mache ich dann damit? Und sie war ganz nett und hat dann immer so versucht, unsere Ideen weiterhin nett zu verkaufen.
Aber ich bin natürlich auch daran, dass der Gast bei mir in den falschen Händen war, weil es gibt einen Beruf, wo ich innerhalb von 4 Tagen insolvent wäre, nämlich der Beruf des Innenarchitekten, weil mit mir irgendwo auch, also Girlanden, Innenausstattung, mit mir in einen gehobenen Designladen zu gehen und dann muss man sich zwischen 3 teuren Sofas eine Entscheidung treffen, ja, dann, also ich war hier kurz mit meiner Frau im Stielberg hier. Ich bin sehr schnell dann an dem Punkt, dass ich sage, pass auf, ich finde, das ist jetzt schön und das ist die richtige Farbe und der Preis ist auch okay. Leben wir es mit. Ja, aber wir sind doch erst 3 Minuten hier. Ja, ich sage, aber ich sehe doch schon jetzt, dass mich die anderen Sofas eigentlich nicht interessieren. So, das ist für mich, es macht mich ganz fusselig.
Also wenn du jetzt aber, okay, also mal angenommen, in der Zeit, als du vielleicht Junggeselle warst oder so, hast du dann da gar keinen Wert drauf gelegt, wie das um dich rum aussieht? Hast du einfach gesagt, okay, gut, ist mir wurscht, ich kann hier drauf sitzen, egal ob das jetzt ockergelb ist oder aus Kord oder aus Samt oder wie auch immer? Oder hast du dann schon so minimale Ansprüche auch an das Design deiner Umgebung oder geht es nur darum, dass im Kühlschrank die richtigen Dinge sind?
Doch schon, aber ich glaube, ich wäre, wenn ich länger Junggeselle geblieben wäre, ich kann sehr gut Udo Lindenberg verstehen, der ins Hotel Atlantik gezogen ist, oder es gab auch mal diesen großen Investor, der, ich weiß nicht, wie der hieß, irgendwie Bergengrün oder sowas, dieser amerikanische Investor, der die Kaufhofkette aufgekauft hat.
Und
der,
ja, Nicolas Berggrün.
Und der hat in Nicolas Berggrün und der hat in Berlin dann nur im Hyatt gewohnt oder im ich weiß nicht, wie das Hotel hieß. Ich kann das verstehen. Also ich kann verstehen, wenn man sich Typen, die so durch die Welt fahren und in Hotels sind, also das ist etwas, was ich weiß, das ist unheimlich unsympathisch und alle Menschen, die das hören, denken, mein Gott, das kann er doch nicht ernst meinen. Aber es ist schon nicht, das Talent, was man als erstes mit mir verbinden sollte. Die Kunst des behaglichen Einrichtens.
Aber es stimmt, dass du tatsächlich, wenn ich jetzt so über dich nachdenke, wo du mir das sagst, du bist kein materieller Mensch. Also du lebst natürlich ein sehr ein natürlich sehr solides Leben und du hast alles, was du brauchst. Aber ich habe noch nie von dir gehört, am Wochenende, da habe ich mir mal eine Stehlampe gegönnt oder ach, dieser dänische, skandinavische Designstuhl oder was auch immer. Man könnte ja in deiner Situation, könntest du ja sozusagen diese Perlen sammeln und dann um dich scharen, aber die würden dich wahrscheinlich belasten, oder?
Mich macht Besitz nervös. Also ich bin eigentlich wie ein guter Zuhälter. Ich habe gerne viel Liquidität auf dem Konto. Ich möchte nicht mehr über Geld nachdenken müssen. Also das ist etwas, wo ich dem Schicksal wirklich sehr dankbar bin, weil es ist ja nicht nur eigenes Tun immer, sondern ich bin dem Schicksal sehr dankbar, dass ich, wenn ich das sagen darf, über Geld nicht nachdenken muss. Aber Besitz im Sinne von, ich habe neulich mit einem Freund mich unterhalten, der ist nun wirklich sehr reich und der hat auch wirklich ein sehr schönes, großes Haus. Und dann habe ich ihm aber gesagt, also ich sage, ich finde es ganz toll hier, also es ist völlig unbestreitbar, es ist schön. Aber er tappte mich bei dem Gedanken, dass ich denke, ja, selbst wenn man 85 wird, für diesen kurzen Zwischenstopp hier auf der Erde, so einen Aufwand zu treiben, ist mir eigentlich immer denke, ja, komm, also lass uns was essen gehen. Also ich habe immer denke, also auch die Häuser, die in denen Menschen dann wohnen, die aus anderen Jahrhunderten sind, die waren ja auch in unendlich vielen anderen Händen dann über die Jahre und jeder hat sie mal zu seinem Besitz erkoren. Habe Kerkeling hat ja einen Mann eine Ehre widerfahren lassen, dem diese ein Leben lang gebührt hätte, nämlich Heinz Schenk, der den Blauen Bock moderiert hat. Und Habe Kerkeling hat ja mit ihm einen tollen Film gemacht. Und dieser Heinz Schenk, ich empfehle jedem das mal auf iTunes sich runterzuholen oder auf YouTube oder was auch immer, hat ein Lied gemacht, Es ist alles nur geliehen. Mhm. Das höre ich ganz oft. Und also ich freue mich über jeden, der sich an Besitz erfreut, ja, aber ich... es ist mir nicht nah.
Aber das heißt ja, dass du eigentlich, und so wirkst du auch auf mich, obwohl du sehr zufrieden bist mit dem Leben, das du so lebst, könnte ich mir vorstellen, dass du morgen sagst, weißt du was, wir ziehen jetzt nach Paris. Oder es ist alles möglich irgendwie.
Das, ehrlich gestanden, das ist alles möglich. Also es ist auch, vielleicht kaufen wir uns morgen dann doch was auf dem Land und sind mal 4-5 Jahre irgendwo, irgendwie, wie man in Österreich sagt, am Land. Das kann durchaus sein, aber ich möchte mir ich liebe es, Optionen zu haben. Und ich liebe es, also wir haben ja im Norden von Pojenza ein kleines Haus und ein sehr schönes, aber mich nervt eigentlich schon wieder, dass man immer das Gefühl hat, man muss dahin fahren. Mhm. Aber wir machen das und so, aber ich denke, ich habe auch der Dorothee gesagt, pass mal auf, wir machen das im verflixten Haus, ja, alles schön, aber ich möchte trotzdem mit dir noch die Welt bereisen. Also das gelingt mir einigermaßen. Also ich bin da nicht so erfolgreich im Moment. Aber wir sind natürlich auch im Moment sowieso durch Corona in einer anderen Situation. Ich hoffe, die geht irgendwann vorbei.
Du hast dir gerade jetzt in Corona-Zeiten ein Büro genommen. Da sitzt du jetzt gerade, weil du, glaube ich, auch jemand bist, der nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass du zu Hause am Esstisch sitzt und dort arbeitest. Ich glaube, du möchtest gerne schon alleine, der Weg ist doch bei dir, dahin zu fahren in ein Büro und dann dein Ritual, dann trinkst du einen Kaffee und dann läufst du noch irgendwie einen Meter und dann guckst du dir das so an und du willst da alleine sein. Ich glaube, du brauchst einen Ort, wo du hingehst zum Arbeiten.
Ja, also wir haben ja genug Platz zu Hause, aber da muss meine Frau nur einmal reinkommen und sagen, ich weiß, du schreibst, aber könntest du nachher, wenn du fertig bist, mal kurz Margarine mitbringen oder drei Brötchen. Das ist ja mehr als legitim, diese Frage. Aber sie bringt mich raus. Und erstmal muss ich sagen, bevor ich nach Hamburg kam, lange in Düsseldorf, lange in München, lange in Berlin gelebt. Und mit Hamburg habe ich am Anfang sehr gefremdet, weil es mir sehr herb erschien. Aber da, wo jetzt mein Büro ist, nämlich in der großen Elbstraße hier unten, diese Stelle von Hamburg habe ich immer wahnsinnig toll gefunden. Man sieht hier die Schiffe reinfahren, es riecht nach Krabbenbrötchen, ein paar tätowierte Jungs laufen unten rum. Es ist mitten im Leben, ja. Und ich fahre in dieses Büro wahnsinnig gerne. Mein Vermieter ist ja der Christian Rach, der Küchen. Der hat mir ein Büro gegeben, weil so, und ich fühle mich hier einfach sauwohl. Ich fahre ja gern hin, manchmal nur für 2 Stunden. Und dann fahre ich wieder nach Hause und habe das Gefühl, hier bin ich dann mal, hier sammle ich mich. Und da ich gerne alleine bin und schreibe, ist das ein super Platz für mich.
Nur, ich frage das für eine Freundin. Wenn Männer sagen, sie gehen ins Büro, um zu arbeiten, ist es denn dann so, dass sie dann auch wirklich immer arbeiten oder sitzt du auch manchmal einfach so da, liest Spiegel Online und guckst aus dem Fenster?
Naja, Schreiben ist ja nicht, also du musst schon gucken, wenn du ein Buch schreibst. Ich leiste mir jetzt nach dem Erfolg des letzten Buchs leiste ich mir ein Privileg, dass ich ganz bewusst auch die sehr lukrativen Verträge, die ich hätte unterschreiben können, nicht unterschrieben habe, weil ich will mal ohne Zeitdruck arbeiten. Und ohne Zeitdruck zu arbeiten heißt natürlich, wenn du ein Buch schreibst, du kannst ja nicht, es ist ja kein mechanischer Prozess. Also dann blättere ich mal, ich habe hier zum Beispiel, das ist ja kein Zufall, also ich habe hier den Rolling Stone liegen, ich habe hier das etymologische Lexikon liegen, also dann von Samuel Pepys das Tagebuch. Ich blätter dann mal so ein bisschen rum. Ich habe sogar die Bibel hier liegen. Dann dann liegt hier das sehr gute Kunstmagazin von
Blau. Ja, das ist toll. Das ist toll.
Also das ist jetzt wirklich, da liegt hier der aktuelle Rolling Stone und so. Dann ganz spannend, was ich heute mir mitgenommen habe. Ich habe so ein altes Buch, wo die ganzen alten Adressen drin sind von vor 30, 40 Jahren. Das ist noch reingeklebt, ja.
Das ist dein altes Adressbuch?
Das ist irgendwie ganz, ganz spannend. Und, natürlich arbeitest du nicht permanent, aber meistens schon.
Wenn du jetzt gleich, und damit entlasse ich dich aus diesem Gespräch, in der Bibel ein wenig nachschlägst, worauf wird dein Fokus liegen thematisch?
Gar nicht. Ich bin, die Bibel liegt hier, weil ich von, es gibt dieses Magazin der Kirche, was immer der...
Chrismon.
Genau, Chrismon, was immer der Süddeutschen Zeitung beigelegt ist. Und die haben mich gebeten, dass ich eine Stelle beschreibe, die mir aus der Bibel was gegeben hat. Und ich will das mal nicht vorwegnehmen.
Gibt es da Geld dafür?
Ich habe es mittlerweile abgegeben, Barbara, und ich habe bisher von der Chefredakteurin noch nichts gehört. Ich glaube, die ist völlig fassungslos. Aber ich habe ja die künstlerische Freiheit. Also deswegen liegt die Bibel hier. Und meine Mutter ein bisschen religiös gepiesackt wurde, hat sie sich gesagt, du musst dich nur religiösen Themen widmen, wenn du auch wirklich Spaß daran hast. Und das habe ich als junger Mensch nie gemacht. Also ich bin im sozialdemokratischen Kassel groß geworden, war Religion immer vierte Stunde samstags und man konnte sie abwählen. Mhm. Ja, da saß niemand, also niemanden, den ich gut fand jedenfalls. Und insofern habe ich jetzt so mal später angefangen, in der Bibel zu lesen und denke, also schadet ja nichts. Aber nee. Sie wird in meinem Buch keine große Rolle spielen.
Okay, das beruhigt mich und zugleich finde ich es wunderbar, weil ich kann mir vorstellen, selbst wenn du die Bibel in irgendeiner Form umsetzen und interpretieren würdest, das würde mich interessieren. Mein liebster Hubertus, ich habe es sehr genossen, mit dir zu sprechen. eine Stunde lang mal in Ruhe und kein Gast quatscht uns dazwischen. Weißt du, ist doch auch mal angenehm. Ständig diese Gäste, wo man diese, immer muss man aufmerksam deren Biografien gelesen haben und so. Ich möchte mich einfach jetzt mal mit dir befassen und beim nächsten Mal interviewst du wieder mich.
Das ist vielleicht eine schöne, also für unsere gemeinsame berufliche Zukunft. Es wird auch günstiger für den Sender und ein bisschen trotzdem finanziell für uns interessanter. Ohne Gäste. Ja, ohne Gäste. Und du machst ab und zu mal einen Gast nach.
Klar.
Ich erzähl irgendwie einen jüdischen Lieblingswitz. Also ich finde das herrlich.
Du liest aus deinem Buch, dann senden wir einen kleinen Ausschnitt aus deiner Radioshow. Ich singe einen Song und am Ende, ja, keine Ahnung, machen wir sonst
was. Weißt du, welche Frau in deiner, jetzt will ich euch noch sagen, welche Frau in deinem Heft eine richtig gute Schreibe hat. Ganz am Ende habe ich gesehen, eine Frau, die etwas geschrieben hat über die Rettet die Bänke.
Ja.
Also sie meinte die Parkbänke und die Frau heißt Carina Lübcke. Also ja. Ich erzähle darüber, aber ich kenne die nicht. Ich ist auch nicht die Tochter eines Freundes und so. Aber ich fand das wahnsinnig gut geschrieben und wahnsinnig amüsant.
Ja.
Also Gruß an Frau Lübcke, bitte.
Wie alle Journalistinnen, die für mein Magazin schreiben, ist auch sie hervorragend. Hubertus, ich mag dich sehr, sehr gerne. Ich bin ganz froh, dass du mit mir geredet hast.
Ich danke dir.
Tschüss.
War eine große Ehre, große Freude. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen.
Tschüss. Vielen, vielen Dank. Okay. Ciao. Tschüss. Ach, was liebe ich diesen Mann, Clemens.
Toll. Ich muss sagen, ich wusste gar nicht so viel über ihn. Also ich erlebe ihn natürlich immer nur als Moderator, wo er ja gar nicht so viel von sich erzählt. Und das war eine Talksternstunde, was ihr hier abgeliefert habt.
Ja, und wir empfehlen uns natürlich auch dafür, in Zukunft halt häufiger auch mal andere Gäste wegzulassen, sodass wir mal auch mehr dazu kommen, uns zu unterhalten. Wer auch immer Interesse an diesem Konzept hat, die NDR Talkshow Reloaded sozusagen, der soll sich an uns wenden. Vielen Dank fürs Interesse und wir können, Clemens und ich, als Podcast-Spezialisten hier in diesem Hause versprechen, dass in der nächsten Woche eine weitere Perle hier auf dieser Plattform zu finden sein wird. Bis dahin alles Gute, eure Babsi.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de